Hallo liebe Studieninteressierte. Willkommen zu unserem Podcast Studienwahl 2020. Mein Name ist Friedrich Arndt von der Zentralen Studienberatung der Universität Freiburg. Ich führe in diesen Podcast-Folgen Gespräche mit spannenden Lehrenden aus ganz unterschiedlichen Fächern der Uni Freiburg. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts Studienwahl 2020. Diesmal ist Professor Dr. Daniela Kleinschmidt meine Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Arndt. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Daniela Kleinschmidt ist Professorin an der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. Sie hat, wie ich gelesen habe, erstmal Sozialwissenschaften, also besonders Politikwissenschaften, studiert, danach aber auch Forstwissenschaften. Und in Freiburg ist sie seit 2014 und ist dort Professorin für Forst- und Umweltpolitik.
Genau, darf ich das ganz kurz berichtigen?
Ja.
Tatsächlich ist es so, dass ich in erster Linie mal Forst studiert habe und Okay. Dann habe ich Sozialwissenschaften studiert.
Dann habe ich die Reihenfolge verkehrt. Moment, das ist ja auch interessant. Das passt aber auch ganz wunderbar zu dem, was ich Sie zum Anfang fragen sollte, nämlich wie ist es denn bei Ihnen dazu gekommen? Also wie sind Sie zu den Forstwissenschaften am Anfang gekommen und wie ist es dann zu kommen? Ich finde das immer sehr interessant bei Leuten, die etwas dazugenommen haben oder einmal gewechselt haben, wie die Beweggründe damals eigentlich dafür waren bei Ihnen.
Also ich glaube, Forst, das kam so ein bisschen aus der Familie, sehr waldverbunden und viele, die auch im Wald gearbeitet haben. Und ich komme auch aus einem kleinen Dorf und aus ländlicher Umgebung und Natur war mir immer ganz wichtig, so richtig, ob ich mir das so richtig ganz genau damals schon überlegt habe, was ich damit eigentlich wollte. Ich glaube, es war so ein bisschen so eine verträumte, idyllische Idealvorstellung, die ich mit Wald und Forstwirtschaft verbunden habe. Und während des Studiums fand ich das schon auch alles ganz interessant, aber eben nicht alle Fächer. Also alles, was so stark in Richtung Ökologie ging, ist schon auch wichtig, war aber definitiv nicht das, was mich am meisten interessiert hat. Mich hat dann am meisten eigentlich interessiert, wie kommt es denn zu Entscheidungen, die getroffen werden? Was ist mit den Menschen, die hinter dem Wald stehen? Und das kommt schon auch im Studium vor, ist aber nicht die Hauptsache. Und deswegen eben die Sozialwissenschaften zusätzlich, also Politikwissenschaften, Medien- und Kommunikationswissenschaften.
Und würden Sie es aus heutiger Perspektive wieder ganz genauso machen?
Grundsätzlich fand ich, war nichts falsch daran. Ich freue mich, dass ich beide Standbeine habe. Also ich kenne mich tatsächlich im Fach einigermaßen aus. Ich bin jetzt nicht die super Waldexpertin. Da gibt es ganz andere, die das viel besser können als ich. Aber ich habe ein Grundverständnis dafür und vielleicht mehr als andere Sozialwissenschaftler. Und auf der anderen Seite habe ich die Methoden und Theorien, die aus den Sozialwissenschaften kommen. Und für das, was ich jetzt mache an der Professur, ist das, glaube ich, ein sehr gutes Standing. Wenn ich jetzt nochmal alle Möglichkeiten hätte, weiß nicht, ja, also ich kann mir schon auch viele andere schöne Dinge vorstellen, die man zusätzlich noch alle machen könnte.
Hat es gerade so bei dieser Wahl, wie werden eigentlich Entscheidungen in dem Bereich getroffen, hat da auch so eine persönliche Motivation eine Rolle gespielt, dass einfach ein sich einsetzen wollen für umweltpolitische Belange auch eine Rolle dabei gespielt hat, also dass sie einfach gesehen haben, das sind wichtige Zukunftsfragen, die dahinter stehen?
Ja, vielleicht schon auch ein bisschen, aber das ist, glaube ich, nicht die Hauptmotivation. Die Hauptmotivation war eher das Verstehen. Also wie kommen solche Entscheidungen zustande und warum denkt man manchmal, das ist jetzt aber nicht wirklich sachlich rational, also sachrationale Entscheidungen und warum findet das trotzdem so statt? Und ich glaube, das hat mich viel, viel mehr interessiert, noch als selber tatsächlich zu Politik zu machen. Also dafür hätte ich dann vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen müssen.
Wie nehmen Sie das denn im Vergleich bei Ihren heutigen Studierenden wahr? Was ist da Ihr Eindruck, wie da so die Motivationen verteilt sind, was die Leute besonders antreibt, dieses Fach zu wählen?
Ja, also das ist schon unterschiedlich. Also es kommen schon einige auch mit einer klaren, ja, politisch motiviert, also politisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit so einer bewegungsmotivierten Idee an das Studium, also was ja um Wald und Umwelt im Bachelor geht, da geht es schon auch darum, was verändern zu wollen. Und dafür können aber die Grundlagen auch nicht schaden. Also es ist schon ganz wichtig, dass man auch weiß, wie geht dann Veränderung auch und was sollte man tatsächlich verändern, damit es zum Besseren wird oder auch nicht. Das, glaube ich, ist als Grundlage für das Studium ganz gut. Wir haben aber auch welche, die haben eine ganz klare Vorstellung. Die wollen unbedingt in den Forstbereich rein und einige tatsächlich in diesen eher umweltaktivistischen Bereich, einige in den internationalen Bereich, also die tatsächlich ins Ausland wollen. Die Mixtur ist da riesig. Naturschutz spielt sicherlich immer eine große Rolle. Wir haben da wirklich von bis und das macht auch ein bisschen das Spannende aus.
Ja. Hat sich in Ihren Augen in der Zeit, in der Sie jetzt im Fach unterwegs sind, in der Wahrnehmung der Bedeutung von besonders Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen etwas geändert? Oder ich meine, das ist ja kein Thema, das uns erst seit gestern begleitet. Der Bericht des Club of Rome ist schon bald 50 Jahre alt. Wie ist Ihre Wahrnehmung da?
Ja, also genauso wie Sie gesagt haben, es gibt es ja nicht erst seit gestern in den 70er, 80er Jahren ein großes Movement, also große Bewegung Richtung grüne Bewegung, Umweltbewegung, wo auch eben ganz viel passiert ist, auch politisch total viel passiert ist, wo viel Interesse dafür da war. Und trotzdem wissen wir so von so allgemeinen Diskursverteilungen, dass es im Grunde genommen immer um so ein Zusammenspiel, also allgemein gesellschaftlich und auch politisch, von Ökologie und Ökonomie geht. Und das ist immer so die Frage, wo es jetzt ein bisschen mehr Ausschlag, mehr in die eine Richtung oder mehr in die andere Richtung, aber es muss schon immer irgendwie auch zusammenspielen. Das merkt man schon und manchmal schlägt es eher mehr in die eine und in die andere Richtung. Und im Moment, gerade in den letzten Jahren, haben wir eben starke Bewegungen festgestellt, Fridays for Future zum Beispiel, aber ja nicht nur, sondern viele andere auch, die sich zum Beispiel in der Klimabewegung ganz stark gemacht haben, wo die Themen der Umweltbewegung wieder stärker geworden sind, vielleicht eher vergleichbar mit dem aus den 70er Jahren.
Mhm. Sie sind ja mit Ihren Tätigkeiten jetzt in einem Bereich, der eine Schnittstelle darstellt zwischen verschiedenen Bereichen. Sie haben das ja eben von Ihrem eigenen Werdegang auch so ein bisschen berichtet, von Ihren Wissensbeständen her, der also liegt zwischen auch naturwissenschaftlichen Grundlagen in der Forstwirtschaft und eben sozialwissenschaftlichen Fragen darüber, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen, wie kommen Menschengruppen zu Regelungen, wie kann das gut funktionieren. Diese Interdisziplinarität, ist das in Ihren Augen eigentlich eine besondere Stärke eines fachlichen Zuschnitts in einer Zeit wie heute, wo wir gerade auch mal wieder mit der Corona-Krise erleben, dass viele Zusammenhänge sehr komplex sind?
Ich glaube, das ist einfach toll. Also da stehe ich nach wie vor total dahinter. Also von meinem eigenen Werdegang, aber jetzt auch, was wir hier an der Fakultät haben, die verschiedenen Studiengänge, die wir haben, und sagt, ja, Umwelt, klar muss man muss ein gewisses naturwissenschaftliches Verständnis mitbringen, gewisse Idee von der Ökologie, was dahinter steckt, das ist alles gut. Und zusätzlich noch die Möglichkeit zu haben, auch zu sagen, und da liegt sicherlich auch eine Stärke hier, dass wir das Ganze nochmal von der sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachten. Und zwar eine, die nicht vollständig losgelöst davon ist. Also man könnte ja auch sagen, so wie ich das gemacht habe, ich habe halt erst Forst studiert und dann Politikwissenschaften. Da war in den Politikwissenschaften aber sehr viel Parteienforschung, sehr viel Studien zum Marxismus dabei und solche Dinge. Die kann man in der Umweltpolitik jetzt nicht 100% alles so anwenden. Und da sind wir jetzt halt irgendwie dichter dran. Und diese Verschneidung ist, glaube ich, ideal. Beides zusammen können und zu kennen.
Mhm. Für die Bewältigung von so sehr komplexen Problemlagen, ich nenne jetzt so ein paar Buzzwords, ne, die wir alle kennen, also die in einer vernetzten Welt, in einer digitalen Welt, in einer Welt, in der auch das Verhältnis von uns Menschen zur Natur ja wieder besonders zu diskutieren ist und diskutiert wird, wo auch die Verwundbarkeit von Gesellschaften hoch ist. Was würden Sie sagen, welche Perspektiven kann man aus Ihrem Fach besonders für diese Fragen lernen oder mitnehmen?
Welche Perspektiven kann ich daraus mitnehmen? Also, ich glaube, jetzt für die momentane Situation, in der wir aktuell stecken, kann man sicherlich mitnehmen, dass wir in einer Krisensituation immer besondere Zustände haben. Das heißt, es öffnen sich Windows of Opportunity, es öffnen sich die Fenster der Möglichkeiten, was man machen kann. Ja, und das merkt man ja im Moment, da sieht man plötzlich ja ganz anderes Verhalten. Wir können nicht mehr so viel rumreisen, wir können uns in der Lehre nicht mehr täglich begegnen und trotzdem finden wir irgendwie Möglichkeiten, drumherum etwas anders zu machen. Und auch politisch bietet das die Möglichkeit, ganz neue Wege total anders zu beschreiten. Und ich glaube, das kann man natürlich schon lernen daraus, dass man in diesen Krisensituationen gibt es Möglichkeiten für großen Politikwandel, vielleicht auch für großen Gesellschaftswandel. Ob der genutzt wird, ist eine zweite Frage, ne? Also ob man das dann tatsächlich auch umsetzt und sagt, ja, ich nutze jetzt diese Möglichkeit, oder ob man das einfach so bestehen lässt. Weil grundsätzlich ist in diesem Alltäglichen, und das wissen wir halt auch aus der Politik, ist eigentlich alles immer sehr inkrementell. Also es sind immer nur so kleine Schritte, die sich ändern, immer nur hier einen Schritt und da einen Schritt. Aber die großen Umwälzungen finden schwerlich statt, da finden sich dann keine Mehrheiten, da gibt es zu viel Kritik, zu viel Konflikt in der Aushandlung, und das wird dann immer schwierig. Aber solche Situationen, die sich jetzt öffnen, das können wir sicherlich aus unserem Fach lernen. Wir wissen aber auch, das kann man sicher auch aus unserem Fach lernen, dass sich Umweltveränderungen und politisches Verhalten nicht zwangsläufig jetzt sofort auf eine Lösung auswirkt. Also es ist nicht, jetzt heute ändere ich meine Politik, wenn ich sie dann überhaupt ändere, und dann passiert was und plötzlich ist alles wieder gut und wir haben keinen Klimawandel mehr oder irgendwas. Also ganz so einfach ist das nicht. Und wir haben halt eben auch mit vielen Fahrtabhängigkeiten zu tun. Das heißt, die Gesellschaft und auch die Politik geht eigentlich eingeschrittene Wege. Es fällt uns immer schwer, die zu verlassen. Und selbst wenn wir in so einer Krisensituation gezwungen sind, sie zu verlassen, heißt das nicht zwangsläufig, dass nach Beendigung oder Auslaufen der Krisensituation wir nicht trotzdem wieder in die alten Verhaltensmuster zurückfallen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte nochmal auf die aktuelle Studiensituation zu sprechen kommen. Es ist ja im Moment so, dass an den Universitäten, genauso wie es an den Schulen jetzt in den letzten Monaten gewesen ist, eine sehr ungewöhnliche Situation in diesem Sommer gerade besteht. Die Lehre findet fast ausschließlich in Online-Formaten statt. Wie ist da bisher Ihre Wahrnehmung? Was klappt daran gut? Was ist vielleicht auch herausfordernd? Wie sind Ihre Erfahrungen bisher damit?
Ja, also ich glaube, nicht nur ich, sondern auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, wir sind überrascht, wie gut es eigentlich läuft. Also wir stellen alles online, versuchen aber trotzdem auch noch synchrone Meetings, also auch online natürlich, zu haben. Und das läuft erstaunlich gut, und die Studierenden sind erstaunlich tapfer und sind eigentlich auch ganz positiv, was das betrifft, und sagen, ach, das ist eigentlich ganz schön, ich kriege das alles vorher, ich kann mir das alles vorher ansehen und durchlesen, und wenn ich es nicht verstanden habe, gucke ich es mir nochmal an. Und also sie sehen da durchaus auch positive Züge da drin, und das finde ich eigentlich ganz, also insgesamt muss ich sagen, die Motivation von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch von den Studierenden ist extrem hoch, und finde ich einfach nur klasse. Also es läuft wirklich erstaunlich gut. Was ein bisschen, also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, ein bisschen herausfordernd ist, wenn wir so diese Video-Meetings haben, dann ist es immer je nach Ausstattung, aber auch so ein bisschen nach Willen der Studierenden, reden wir dann in den Computer rein, und die haben alle ihre Bildschirme aus. Das heißt, wir reden in so ein schwarzes Loch. Ja. Das fühlt sich ein bisschen ulkig an, weil wir, und das ist, glaube ich, die Schwäche, wir können die Reaktionen nicht sehen. Also wir merken nicht, wenn jemand mit den Augen rollt oder denkt, so eine Denkerstirn dabei zieht, das können wir alles nicht mit, das können wir nicht mitbekommen. Das heißt also, man kann nicht drauf zugehen und sagen, hey, hast du das jetzt wirklich verstanden? Soll man jetzt nochmal? Oder was ist die Frage dazu? Oder also, ne, das ist so ein bisschen eingeschränkt möglich, auch wenn wir versuchen, partizipativ mit Fragen stellen und so. Und ich glaube, das läuft auch, muss ich auch so ein bisschen einüben. Und es wird von Mal zu Mal sicher besser laufen, aber diese direktes Reagieren auf bestimmte Merkmale, Indizien, so, die fehlen manchmal so ein bisschen.
Gibt es denn Teile davon, wo Sie sagen würden, toll, ich hoffe, das bleibt uns auch nach den Kontaktbeschränkungen erhalten?
In der Lehre jetzt? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man auch Teile anbietet und sagt, okay, das können wir, also diese, dass wir so ein bisschen in dieses Blended Learning Format gehen. Das heißt, Teile werden einfach angeboten, wo es wirklich diesen Vorlesungscharakter hat. Aber für die interaktiven Teile, auch wenn wir das auch online versuchen, ist es teilweise eben schon ganz schön, wenn man sich dann trifft. Und da hoffe ich, dass das dann auch irgendwann wieder möglich ist. Wir haben zum Beispiel jetzt im Sommersemester einen Kurs, International Forest Governance heißt das, wo ganz viel Interaktion, super viel um Diskussion geht. Und wir machen auch ein Rollenspiel. Und das Ganze wird natürlich schon so ein ganz bisschen erschwert, wenn man sich nicht sehen darf.
Ja, das glaube ich in jedem Fall. Wenn Sie sich jetzt die Situation von Studienanfängern in diesem Jahr vorstellen, es ist ja höchstwahrscheinlich so, dass auch im Wintersemester noch nicht alles wieder ganz normal sein wird, sondern viel auch noch Online-Formate stattfinden. Was sehen Sie da als so die besondere Herausforderung und gibt es da vielleicht etwas, was Sie Studienanfängern gerne mitgeben würden auf diesem Weg?
Ja, also ich finde, die trifft es am härtesten. Also diejenigen, die nicht vorher schon an der Uni und in ihrem Studiengang waren, die noch nicht die Möglichkeit hatten, ihre Kommilitonen kennenzulernen oder in Kontakt zu treten mit den Lehrpersonen, für die ist es wirklich, ich glaube, sehr, 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 sehr schwer. Und da müssen wir vielleicht auch selber von unserer Seite kommen und sagen, wir müssen erstmal so eine Grundveranstaltung haben, das dann halt auch online natürlich passieren, aber wo man sagt, hey, schaut mal her, das sind wir, das ist eine Vorstellung. Also ich glaube, das muss man auch in jedem Fach so ein bisschen vorsichtig beginnen und sagen, guck mal, das bin jetzt ich, auch mit Bild und mit Video und wir werden uns darüber unterhalten und wir wissen, dass es schwer ist und die Möglichkeit nachzufragen muss halt immer gegeben sein. Mhm. Also die tut mir schon auch ein bisschen leid, weil das ist natürlich auch, Studium ist ja auch ein bisschen Interaktion und miteinander lernen und miteinander sein und das fehlt so ein bisschen, aber ich hoffe, dass wir das kompensieren können. Mhm.
Meine, andererseits könnte auch darin natürlich eine Chance liegen, denke ich manchmal. Das haben die auch die Studienanfängerinnen und Studienanfängerinnen, jetzt nicht nur die Studierenden, haben das jetzt in den letzten Monaten intensiv erlebt und sind natürlich auch vielfach sehr gut darin geworden, mit den neuen Formen umzugehen. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich auch der Gesellschaft einfach nochmal eine Digitalisierungsoffensive im Sinne von Kompetenzen, damit umzugehen.
Oh, das gibt es bestimmt. Also ich glaube schon, dass da ein ganz großer Lernfortschritt, bei allen von uns ein riesen Lernfortschritt. Also wir haben bei uns an der Professur jetzt nun mal quasi fast wöchentlich so ein Update, wo wir uns darüber unterrichten, wie läuft es in der Lehre, funktioniert das so bei dir, was machst du da und da und wie kann man das mit dem, dass man sich so ein bisschen austauscht und damit wir das nicht mit den Studenten ausprobieren, probieren wir es mit uns gegenseitig aus. Und das ist schon, also wir haben schon enorme Lernfortschritte gemacht und die Studierenden machen sicherlich noch mehr, wobei viele von denen auch schon digitale Kompetenzen haben, die wir möglicherweise gar nicht alle haben. Also ich glaube, dass da schon ganz viel stattfindet und ich nehme an, dass auch sehr viel rübergerettet wird, alleine schon, weil es vielleicht auch Kosten einspart, wenn man weniger reisen muss und ähnliche Dinge. Mhm.
Jetzt mal von der Besonderheit durch der Online-Lehre und der Corona-Krise abgesehen, was würden Sie sagen, wenn ich mich für ein Uni-Studium interessiere?
Herzlich willkommen.
Ja, das ist schon mal super, genau. Das passiert auch nicht immer und überall so. Das ist in jedem Fall toll. Aber was würden Sie sagen, welche Qualitäten wären da besonders förderlich?
Die Sie mitbringen müssten, um zu studieren.
Die ich mitbringen sollte.
Also es ist sicherlich ein bisschen disziplinabhängig, was Sie mitbringen sollten. Aber für mich das Wichtigste wäre nach wie vor, dass Sie eine absolute Motivation für das, was Sie machen, mitbringen. Mhm. Ansonsten ist es sehr steinig natürlich. Und aber man sucht sich ja ein Thema nach Möglichkeit aus, nicht weil die Eltern es vorschlagen oder irgendjemand anders es macht, sondern in dem Alter sollte man ja schon sein, dass man was macht, wo man denkt, ja, da stehe ich irgendwie dahinter, das möchte ich gerne wissen. Und man soll sich natürlich vorher informieren. Und es gibt Studienberatungen für alle Fächer, und die an den Fakultäten sind. Und ich glaube, die können einem ganz, ganz klar auch schon machen, was für Fächer gibt es eigentlich, was für Chancen habe ich, was für Möglichkeiten habe ich. Also ich glaube, eine gewisse Offenheit und da auch mal über den Tellerrand rausschauen, ich glaube, das kann gar nicht schaden. Also als wenn man immer nur so ganz strikt geradeaus so ein bisschen.
Können Sie das nochmal erläutern, was Sie mit über den Tellerrand hinausschauen meinen?
Naja, also wenn man ein Fach hat, jetzt sind wir ja schon ziemlich interdisziplinär, da haben wir schon die Möglichkeiten, relativ viel abzudecken bei uns an der Fakultät, aber trotzdem kann man ja auch sehr starke fachspezifische Dinge und kann alles andere versuchen, so ein bisschen auszublenden. Das ist ein bisschen schade, weil tatsächlich sind nachher bei den Qualifikationen, die gefragt sind, ja doch eher auch breiter, also nicht nur fachspezifisch, es sei denn, Sie sind wirklich ganz konkret und sagen, Sie sind jetzt Expertin für so und so und Sie wollen in der wissenschaftlichen Disziplin arbeiten, die sehr speziell ist. Ansonsten sind ja auch breitere Kompetenzen ganz gut gefragt. Also von daher fände ich es ganz gut, wenn man sich auch mal anschaut, was gibt es denn an den anderen Fakultäten. Jetzt haben wir ja zusätzlich noch die BOK-Kurse, wo man was machen kann und sollte. Sodass es einfach nicht nur dieses Fachspezifische ist, wo man drauf
ist. Ja, kurze Fußnote, BOK heißt berufsfeldorientierte Kompetenzen. Das ist so ein freier Auswahlbereich, wo man sehr viele unterschiedliche, eben genau solche berufsbezogenen Kompetenzen auch erwerben kann. Ja. Verstehe. Und das, da an den Unis ist es ja auch so, ich frage deswegen das auch immer nach, weil an den Unis ja auch die Grundlagenforschung eine große Rolle spielt. Wenn ich das jetzt mit anderen Studienformen vergleiche, wo es stark in erster Linie um Anwendungswissen geht, auch wenn das wissenschaftlich fundiert ist, das ist sicherlich auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt, oder?
Ja, also das ist also es ist schon so ein bisschen.
Ah, okay, das war ein sehr skeptisches Jahr.
Ja, so ein bisschen skeptisches Jahr. Ja, jein. Ich möchte ein bisschen aus der Falle rauskommen, dass anwendungsorientiert immer gleich mit weniger wissenschaftlich und weniger Grundlagen. Also wir haben auch Grundlagen. Also das ist so, nur die Grundlagen sind vielleicht ein bisschen breiter gestreut auch. Dass man Grundlagen hat in den Politikwissenschaften, Grundlagen hat in der Ökologie, in den verschiedensten Fächern. Und da machen wir halt auch die Grundlagenforschung, gibt es halt teilweise auch bei uns. Nur es wird ganz häufig, geht es eben dann auch irgendwann in diesen Anwendungsbereich, dass man sagt, es geht auch um Problemlösungsmöglichkeiten, Alternativen aufzuzeigen und so weiter. Das ist schon auch bei uns da. Für die Studierenden häufig nicht unattraktiv. Weil man sich das teilweise sicherlich sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann. Um was geht es eigentlich? Also der Bezug zu dem, warum studieren wir das jetzt genau so und so, ist häufig einfacher zu verstehen. Also das ist ganz klar, warum was gelernt werden muss und wie das zusammenhängt und welche Probleme da sind. Ja, aber das heißt nicht, dass wir keine Grundlagenforschung haben.
Ja, nee, das wollte ich Ihnen auch, ich wollte Ihnen beides nicht unterstellen natürlich. Das ist ja eine sehr spannende Kombination. In dem Fall. Ich dachte nur, als Sie meinten, dass es auch darum geht, eben über den Tellerrand zu schauen, das hat ja auch was mit Hintergrund- und Kontextwissen zu tun, dass man in der Lage ist, die Dinge, die man lernt, auch einzuordnen und nicht für sich singulär zu betrachten ausschließlich. Ne? Mhm. Ja, ja ganz spannend. Vielleicht zum Abschluss nochmal so eine Frage, die das ein bisschen zusammenfasst. Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Wie glauben Sie, wird, das ist eine sehr große Frage, zu der Sie sicherlich keine abschließende Antwort haben werden, aber was werden und sollten wir als Gesellschaft vielleicht aus dieser Krise lernen? Was sind und damit, was sind auch Themen, die junge Leute, die heute vor der Frage stehen, ob und was sie studieren sollen, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auch intensiver beschäftigen werden?
Ja, das war wirklich eine Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann. Aber es gibt sicherlich so ein paar Dinge, die wir definitiv lernen können. Also jetzt Digitalisierung ist sicherlich das Erste, was jedem einfallen würde, wenn man darüber nachdenkt, wie wichtig das eigentlich ist. Mhm. Ich finde, was besonders auffällig ist, ist auch die globale Vernetzung. Ich denke nicht, dass wir uns einbilden können, dass mit der Corona-Krise würde das alles aufhören und danach würde es alles nur noch regional laufen. Aber tatsächlich, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, die globale Vernetzung, dass wir nicht alleine dastehen. Also das finde ich ist phänomenal wichtig, dass Politik, das ist jetzt für mich auch von besonderem Interesse, mache viel auf internationaler Ebene, auch internationale Politiken, dass das Verständnis dafür, dass das, was wir auf nationaler Ebene betreiben, halt nicht ausreichend ist. Also, dass die Welt einfach nicht nach der Grenze zu Ende ist und da komme dann einfach, was wolle. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, weil wir alle extrem dicht zusammenhängen. Also von den Märkten gesehen, aber auch politisch gesehen. Und ich glaube, das ist schon was wir daraus lernen können und wo man halt mal ein bisschen genauer hinschauen sollte, was denn da passiert. Ich denke auch so Fragen von Regionalität, Globalität, also die Frage des Scale, also des Levels, wo bewegen wir uns, sind sicherlich Fragen, die sich da jetzt nochmal erneut und verschärft stellen. Und vielleicht aber auch die Frage, ob man in solchen Krisen, die jetzt direkt zum Beispiel nichts mit Umwelt oder so zu tun hat, inwieweit man das auch nutzen kann für bestimmte Politiken, die ansonsten nicht eine nicht so große Möglichkeit haben oder eben keine nicht genügend Befürworter findet. Also das wäre sicherlich auch nochmal so eine Fragestellung, was macht das eigentlich mit den anderen Politiken? Also wenn wir in einer Krisensituation sind wie jetzt, wie wirkt das denn auf alles andere, was jetzt nicht mit medizinisch, Pandemie, Corona und Ähnlichem zu tun hat? Fällt das jetzt alles plötzlich hinten runter oder müssen wir das nicht auch trotzdem mitdenken? Was ist mit Nachhaltigkeit und ähnlichen Fragen?
Ja, Sehr spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses, auch hier Fenster der Möglichkeit zu diesem Gespräch sozusagen. Vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke. Und ich hoffe, dass diese Folge viele interessierte HörerInnen finden wird. Ganz herzlichen Dank, Frau Kleinschmidt.
Herzlichen Dank, Herr Arndt.